Hallo und herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Ich freue mich sehr, dass du dieser Folge lauschst, dass du dabei bist. Nach einer längeren Pause, vielleicht hast du gesehen, die letzte Podcast-Folge wurde tatsächlich am 24. Februar aufgenommen. Heute haben wir den 5. Juni und genau darum soll es auch heute so ein bisschen gehen. Wieso gibt es hier 3 Monate gar keine Podcast-Folge? Wie kann das sein? Oder ja, fast ein bisschen länger. Woran liegt das? Warum trifft auch mich das hier und da, dass ich sowas so ein bisschen vor mir herschiebe? Womit hat das zu tun? Welche Dinge schiebst du so vor dir her? Womit hat das zu tun? Und wie kann man daran vielleicht ein bisschen was verändern? Und jetzt habe ich gerade schon einen ganz doofen Wording-Fehler gemacht. Nämlich, ich habe gesagt, wie kann man daran etwas ändern? Und mir sitzt ein Mann gegenüber, der diesen Fehler, ich sage ganz bewusst Fehler, ganz gerne aufgreift, wenn er in Coachings und Trainings, auch bei unseren Seminaren mittlerweile dabei ist und Menschen dieses Mann, also mit einem N, benutzen. Und vielleicht ist das ein Punkt, über den wir jetzt gleich schon mal sprechen können, aber stell dich doch mal ganz kurz vor, wer sitzt hier?
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Athanasius Zamparzis, kurz Atta. Ich bin 40 Jahre alt und seit 7 Jahren als Trainer und Coach tätig, seit 4 Jahren davon selbstständig und in verschiedenen Unternehmen tätig, beziehungsweise für verschiedene Unternehmen tätig, sowohl in Gruppenworkshops, Gruppenseminaren als auch Einzeltrainings, Einzelworkshops und Einzelcoachings. Und nebenbei mache ich noch ein paar andere Sachen im beruflichen Kontext, aber dazu später beziehungsweise in den nächsten Folgen ein wenig mehr.
Ja, das ist ganz spannend, weil das nämlich auf den ersten Blick so gar nichts mit dem zu tun hat, was du bisher gesagt hast. Vielleicht aber doch. Naja, wir werden sehen. Ja, genau, das ist so dein beruflicher State und warum du auch irgendwo qualifiziert bist, hier zu sprechen in diesem großen Podcast. Aber tatsächlich sitzt dieser Mann nicht nur heute und hier neben mir, sondern wenn du mir auf Instagram folgst oder so ein bisschen mitbekommst, wie sich mein letztes halbes Jahr gestaltet hat, dann kennst du ihn auch und weißt auch, wie er aussieht. Wenn nicht, schau auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Ist ein sehr, sehr schöner Mann. Und auch der Mann an meiner Seite, mein Partner. Und ich freue mich sehr, dass wir nicht nur diese Folge, sondern auch in Zukunft ein paar mehr aufnehmen werden, weil du ja doch meine Arbeit auf eine perfekte, schon wieder so ein Wort, das heute noch Thema sein wird, auf eine perfekte Art und Weise ergänzt. Dafür jetzt schon mal Dankeschön. Und was hat's denn mit diesem Mann, von dem ich eben gesprochen habe, auf sich? Warum triggert dich das? Oder was heißt triggert dich? Aber du gehst ja doch immer sehr forsch direkt drauf, wenn jemand dieses Mann benutzt.
Ja, erstmal sehr, 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 sehr gerne. Ich freue mich, hier mit dabei sein zu dürfen und zu können. Das ist tatsächlich mein allererster Podcast, den ich aufnehmen darf. Ich habe tatsächlich bis vor einigen Monaten keine Ahnung gehabt, warum es Podcasts gibt. Und ich freue mich sehr, diesen Bereich für mich neu entdecken zu dürfen. Man sollte das machen. Um das Thema direkt aufzugreifen. Das Interessante ist, dass, also einmal allgemein betrachtet, die Worte, die wir in unserem Sprachgebrauch benutzen, haben eine extreme Macht mit dir, mit deinem Gegenüber. Und deswegen gibt es den Bereich der Kommunikationspsychologie zum Beispiel. Und was passiert mit diesem Mann? Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht oder beziehungsweise Trainees oder Coaches beobachtet, die nach einem Seminar oder nach einem Training beim Abschluss oder beim Abschlussfeedback oder in der Abschlussrunde immer erzählt haben, in sehr allgemeinen Tönen gesprochen, wie toll das Seminar war. Ja, es war alles sehr schön, ich habe sehr viel mitgenommen, war wieder eine gute Auffrischung, bla 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 bla, ohne konkret zu werden. Und wenn sie mal etwas Konkretes aufgegriffen haben, zum Beispiel, ich komme aus dem Verkauf, bin im Sales-Trainingsbereich sehr aktiv und dort feedbacken zum Beispiel die Teilnehmer am Ende, ey, ich fand die Themen, die wir zum Thema Bedarfsermittlung besprochen haben, fand ich super interessant. Ich fand den Aufbau toll und die Fragetechniken. Und die werden dann ein bisschen konkreter. Und dann lautet manchmal so ein Abschlussfeedback. Ja, ich fand es ganz toll, dass ich jetzt einen Aufbau für meine Bedarfsermittlung habe. Man sollte das so umsetzen. Und der Teilnehmer switcht dann aus der Ich-Perspektive in die Verallgemeinerung. Und das Problem ist, dass unser Gehirn keinen Bereich für Allgemeines hat. Und diese Botschaften, die du dir eigentlich selber sendest, nirgendwo haften können. Irgendwann später auch im Unbewusstsein. Das heißt, du dissoziierst, du entfernst dich von der Verantwortung, du entziehst dich der Verantwortung, ohne dass du es weißt, und manipulierst dich meiner Meinung nach in diesem Bezug sehr, 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 sehr negativ, indem du dieses Wort Mann benutzt. Man sollte das tun, man macht das nicht, Mann, 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 Mann.
Mann, 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 das kommt, also ich fand es echt erschreckend, seitdem du das wirklich immer ansprichst, wenn das jemand benutzt, auch im Seminar oder so, fällt das halt auch viel mehr auf, wie oft wir das benutzen. Also es ist so verrückt, gerade beim letzten Bodycode hatten wir so eine Szene, nicht jetzt mal, wo ein Mädel wirklich auch öfter zur Sprache kam, vielleicht weißt du, wie ich meine, und sie hat wirklich, und am Anfang weiß die Person auch gar nicht, worauf wir hinaus wollen. Also die Frage ist dann immer, ne, sie sagt dann, ja, man hat ja dann auch manchmal Angst, sich zum Beispiel vor anderen zu bewegen. Und dann ist die erste Frage, die immer kommt, wer? Und dann lassen wir das auch erstmal so stehen. Ne? Also weil, wie, wer? Also ich meine, ja, man hat halt Angst. Wer? Also ich habe, okay. Und dann wird auch erstmal gar nicht noch groß weiter drüber gesprochen. Aber dadurch fällt den anderen Teilnehmern auch immer mehr, also die, ne, sind vielleicht auch erstmal Fragezeichen im Kopf, hä, was war das jetzt gerade? Aber nach und nach fällt es auf. Und so im Laufe des Seminars oder auch gerade für unsere Wiederholer, die mal wiederkommen, die lachen mittlerweile schon, wenn wir nur sagen, wer. Genau, also es ist wirklich Wahnsinn, wie oft wir so dissoziieren und die Verantwortung ein Stückchen wegschieben. Ja, unbewusst. Und das kann ja auch schon mit ganz, also um jetzt mal echt schon so ein bisschen direkt deep einzudiven, das ist ja unsere Spezialität ist, in anderen Programmen. Das kann ja schon auch ein, wie soll ich sagen, also einer sehr tiefen Prägung zugrunde liegen, dass jemand immer so dissoziiert von sich spricht, oder? Und ja, halt vielleicht, also wirklich Angst hat, unbewusst die Dinge auf sich zu beziehen und sich so in den Mittelpunkt, in den Vordergrund zu stellen. Hast du schon mal jetzt irgendeine Erfahrung auch gemacht, was Konkretes, was kann dem zugrunde liegen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Also zum einen ist es so, dass auch ein schönes Phänomen aus der Kommunikation, ich stelle Frage A und kriege Antwort B. Gerne mal beobachten, bei dir selber oder in deinem Umfeld. Mhm. Wenn wir dann die Frage stellen, ja, wen meinst du oder wer, dann erlebe ich es sehr, sehr oft, dass die Menschen einfach die Frage oder ja, nee, nicht die Frage, ne? Sondern ihre Aussage ja. Einfach nochmal nennen. Manche ein bisschen lauter, weil sie nicht wer hören, sondern was, wie bitte? Und dann einfach die Frage wiederholen. Und dann, wer, also wen meinst du denn? Ja, man sollte das, ja, wer denn, wer sollte das tun? Ja, ich sollte das tun. Und woher das kommt, tatsächlich kann unterschiedliche Folgen beziehungsweise unterschiedliche Ursachen haben. Wenn wir dann halt in die Gespräche gehen, entweder nach einem Bodycode oder in 1:1 Sessions, dann kommen die verrücktesten Sachen heraus, ne? Also Kindheit, Jugend, Erlebnisse aus der näheren Vergangenheit und so weiter und so fort. Vor allem, was ich sehr, 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 sehr oft erlebe, gerade bei eher introvertierten, stetigen, gewissenhaften Menschen, die eher im Hintergrund stehen wollen und sich gar nicht irgendwie positiv präsentieren wollen, die benutzen es sogar auch in positiv behafteten Aussagen. Mm. Also ich bin stolz auf mich, fällt dann in den seltensten Fällen, sondern dann kommt sowas wie, wenn man etwas geschafft hat, kann man ruhig stolz sein, ja. Das kann man schon mal so machen. Und dann wird bewusst auf das Ich verzichtet. Und ich erlebe das auch sehr, sehr oft, dass wenn die Leute das dann sprechen oder sagen, sich ganz komisch fühlen, das siehst du dann auch in der Mimik. Total. Also ich sehe das dann in der Mimik, dass dann plötzlich Emotionen dann in einem geweckt werden, wo ich mir denke so, oh.
Ja.
Und dann wird auch da drauf direkt eingegangen. Ja. Wie war das jetzt für dich, das so auszusprechen in dieser Ich-Botschaft?
Ganz spannend. Lass uns da direkt gleich weitermachen. Ich wollte nur noch mal kurz darauf eingehen, dass was er jetzt gerade gesagt hat, das funktioniert nämlich nicht nur mit dem Mann, wie dir vielleicht gerade aufgefallen ist, also dieses Dissoziieren, sondern wir sagen auch gern du. Also, ne? Ja, da kannst du viel besser in Bewegung kommen, da kannst du deine Emotionen viel besser spüren jetzt nach dieser Übung. Herr Wehr?
Und achtet da bitte vor allem, wenn das Du zum Spielen kommt, in einem Zweiergespräch, ne, und dein Gegenüber erzählt dir über ein relativ trauriges Erlebnis oder irgendwas Negatives, ja, und dann kommen permanent Du-Botschaften, und wenn dann noch die Handbewegung noch mit dazukommt, dann kann es passieren, dass du dann in dem Falle unbewusst diese Botschaften für dich aufnimmst und dann davon dann sozusagen beeinflusst wirst. Ja, und du kannst es doch nicht so machen, und du bist doch total fehl am Platze, und du hast total versagt in dem Fall, und du weißt ja, wie das ist.
Also wahrscheinlich könnt ihr es euch vorstellen, wie die Handbewegung gerade aussieht, aber ich beschreibe nochmal ganz kurz, also so dieses, wenn immer auf das Du so eine Bewegung von dir weg auf jemand anderen zugeht, ja. Also es muss nicht mal mit dem Finger sein, so wirklich dieses Zeigen, sondern einfach so eine intuitive Bewegung, immer so von dir, die Handfläche zu dir, der Handrücken nach außen und dann weg von dir. Bei jeder Bewegung geht das Wort von dir weg. Und und du hast auch eben nochmal gesagt, also da hatte ich dich unterbrochen wegen dem Du, dass sich die Mimik der Person komplett verändert, sobald dein Ich Platz findet. Und ich weiß nicht, inwiefern du, Hörer, damit auch schon mal eine Erfahrung gemacht hast, wie krass das wirkt innerlich, wenn du diese Sätze für dich umformulierst und wirklich in Ich reinsetzt. Also du kannst mal drauf achten, welche körperliche Reaktion das auch auswirkt. Man spürt das so krass, dass die Menschen das gerade auch ganz anders empfinden tatsächlich. Ja, wo genau könnte das herkommen? Und da hast du zwei Begriffe eben eingeworfen, nämlich gerade bei stetig gewissenhaften Menschen. Kannst du kurz beschreiben, was ist denn ein stetiger Mensch? Was zeichnet den aus, oder ein gewissenhafter so grob?
Stetige Menschen streben nach Sicherheit und Harmonie. Ihnen ist das Wohlempfinden der Gruppe extrem wichtig. Der Mensch steht im Vordergrund. Und es ist so, dass Routinen und wiederkehrende Aufgaben, vor allem im Job, sie nicht nur befriedigen, sondern auch eben tatsächlich ein sehr, 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 sehr hohes Gefühl von Sicherheit ausstrahlen, wonach sie streben. Ne? Wollen gerne wissen, wie funktioniert etwas, wie geht etwas vonstatten, wie sind die nächsten Schritte, und wie gesagt, motiviert durch den Sicherheitsaspekt und den Harmonieaspekt. Stellen auch meistens immer andere Menschen in den Vordergrund, und der Gegenüber ist mir wichtiger als ich, und würden, ja, ich will jetzt nicht sagen alles, aber sehr, sehr viel für die andere Person tun. Und meine Mama ist so immer ein Beispiel, das ich in meinen Trainings immer sehr, sehr gerne nehme. Die kocht immer, keine Ahnung, für 50.000 Leute, obwohl nur 3 Leute irgendwie essen. Und das heißt dann immer, wenn wir telefonieren, ja, Sohn, wo bist du? Wie geht's dir? Was hast du heute gegessen? Interessiert sich erstmal für mein Wohlempfinden. Nicht nur aus dem Mama-Aspekt, sondern tatsächlich aus ihrer stetigen Persönlichkeit, Struktur hervor. Und gewissenhafte Menschen sind eher so die Zahl-, Daten-, Fakten-Freunde. Böse Zungen bezeichnen sie als Nerds. Allerdings eher aus dem Grund, weil sie extrem viel Wissen haben über bestimmte Sachen. Wenn sie sich für eine Thematik interessieren, dann forschen sie und ergründen sozusagen viele, viele Informationen und Ursachen. Die Aufgabe steht eher so im Vordergrund als der Mensch. Auch eher introvertiert, nicht so jetzt der Freund, der oft Emotionen aufzeigt. Wenn sie es aber dann tun, dann sind es meiner Meinung nach mit die herzlichsten Menschen. Mhm. Und falls du einen gewissenhaften in Person erleben willst, dann empfehle ich dir Big Bang Theory. Sheldon Cooper, der gewissenhafte Typ, at its best.
Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, also es gibt ja ein paar Punkte, die beiden unterscheidet voneinander, ganz eindeutig. Es gibt aber auch welche, die sie vereint. Und das ist zum Beispiel dieses nicht so explosive, dieses Mittel, ich muss im Mittelpunkt stehen, dieses Bühnending, ja, sondern die sind ja doch beide, aus welchem Grund auch immer, gern so ein bisschen zurückgezogen und stellen erstmal, sei es die Sache oder andere Menschen, in den Vordergrund, ne? Und das finde ich, also ich glaube, dass viele, viele Hörer diese Situation auch kennen, dass wir eben Dinge oder andere Menschen oder Situationen oder was auch immer ganz gerne in den Vordergrund stellen und uns so ein bisschen nach hinten stellen. Eigentlich hatten wir das gerade die ganze Zeit schon auch durch dieses Dissoziieren mit dem Mann könnte das ja mal machen oder wenn ich dann frage und wie fandest du die Choreo, was hat das mit dir gemacht? Ja, du konntest richtig die Emotionen verkörpern. Ich? Genau, wer ich? das ist ja auch schon wo in der Sprache auffällt, ach guck mal, die Person stellt sich gerne ein bisschen hinten an. Wo kann sich das denn noch zeigen? Wenn jemand sich lieber so ein bisschen zurücknimmt und vielleicht auch auf eine Weise, die einem selber eigentlich schadet und gar nicht mal nützt.
Greifen wir ein einfaches Beispiel aus dem Business-Kontext beziehungsweise von der Arbeit. Vielleicht kennst du das oder hast irgendwie Kollegen in deinem Umkreis oder aus deinem Team, wo ihr irgendwie arbeitet. Es ist irgendwie ein Meeting und du hast mit deinem stetigen Kollegen oder mit deiner stetigen Kollegin irgendwie wochenlang über ein bestimmtes Thema geredet und sie hat oder er hat eine ganz, ganz tolle Idee und will diese eigentlich preisgeben oder präsentieren, traut sich aber nicht, in den Vordergrund zu treten und die Sache zu präsentieren, damit sie bloß nicht im Vordergrund steht oder niemanden irgendwie vor den Kopf stoßt und so weiter und so fort. Und ihr steht irgendwie in der Kantine und trinkt einen Kaffee zusammen und redet darüber und nebendran sitzt der Kollege, der halt immer die Lorbeeren einheimst oder halt immer so der Animateur ist in der Gruppe, ne, und immer so die tollsten Ideen einbringt und kriegt das mit. Und dann sitzt diese Person im selben Meeting, die gerne im Vordergrund steht und sich in dem Vordergrund präsentiert, greift sozusagen die Worte auf oder die Idee auf von deiner stetigen Kollegin und präsentiert es als seine Idee. Und dann wird er oder sie dann befördert oder gelobt und so weiter und so fort. Und deine Kollegin denkt sich also, das war eigentlich meine Idee, aber es ist okay, Hauptsache alle sind glücklich. Und ich stehe dann irgendwie in dem Vordergrund, nicht im Vordergrund.
Genau, und das ist mit Sicherheit der erste Impuls. Ja, okay, war meine Idee, aber ach, ja, Hauptsache alle sind glücklich. Auf Dauer allerdings macht das überhaupt nicht glücklich. Man könnte ja meinen, ne? Vielleicht sind das wirklich so Menschen, denen ist das total egal und die sind halt einfach total die Geber und ganz bedingungslos, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, ist das wirklich so? Können wir so krass bedingungslos sein und immer alles von uns weg und andere bekommen die Lorbeeren oder wie auch immer, wir stellen uns halt hinten an, ist vollkommen okay oder kann es dann irgendwann so einen Crash geben im Inneren oder sogar Äußeren?
Natürlich kann es dann einen Crash geben. Es kommt immer sehr, 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 sehr individuell auf die Person und die Situation an. Wir haben ja vorhin kurz das Wort Persönlichkeitsstruktur aufgegriffen. Also wir wollen auf keinen Fall irgendwie alle stetigen Menschen über einen Kamm scheren. Das schaffst du nicht oder schaffen wir nicht. Sollten wir auch nicht, ist ganz gefährlich. Aber je nachdem, wie deine Erfahrungen sind in diesem Bereich, nicht irgendwie gesehen zu werden oder gehört zu werden, dann kann es passieren, dass du halt eben auf Dauer andere Strategien entwickelst und dich komplett zurückziehst. Ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber Burnout oder Depression und so weiter und so fort aufgrund von nicht gehört werden, aufgestauten Emotionen und so weiter und so fort, kann definitiv eine Folge davon sein. Und dass du halt eben unglücklich auf die Arbeit gehst. Und das ist ja jetzt nichts Banales, beziehungsweise resultiert dann halt eben dann darin, dass du montags morgens aufstehst und denkst, oh scheiße, heute ist Montag. Mhm. Ja? Oder irgendwie so, oh, wann ist endlich Freitag? Mhm. Und dieses Projekt Wochenende dann lebst, um halt eben die irgendwie zu flüchten von dem, was dir eigentlich schadet. Mhm. Oder aufgrund dessen, dass du halt niemanden wehtun willst oder niemanden vom Kopf stoßen willst, redest du auch nicht mit deinem Chef drüber. Und veränderst nichts an der Situation, bloß halt irgendwie, um niemanden zu schaden. Und im Endeffekt schadest du dir selber am meisten.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich, also bevor es zu einer handfesten Depression oder wirklich einem Burnout oder was auch immer kommt, also wirklich schon einem Krankheitsbild, wie kann sich das vorher schon äußern? Also was ich auch ganz oft beobachte, ist, dass Leute neben dieser Strategie, die sie fahren, also diese Strategie so ausweiten, dass es zu so einer Schutzhülle wird und sie auch anfangen, sich selber immer wieder zu sagen, ja, ich bin aber auch nicht jemand, der so im Mittelpunkt stehen muss. Ich mag das auch nicht bei anderen. Also das ist übrigens auch wieder ein ganz, ganz spannender Punkt bei allem, wenn du irgendwas hast, wo du bei anderen sagst, oh, der muss aber auch immer so laut sein, das muss ja immer so vordergründig sein und so bin ich ja gar nicht. Und dich das auf eine Art triggert irgendwie, dann kann diese Person viel mehr ja von dir aussagen, als es dir vielleicht in dem Moment lieb ist. Aber das würde jetzt vielleicht schon sehr, sehr tief gehen. Auf jeden Fall kann es sein, dass du immer mehr so eine dir selber praktisch einredest. Ja, ich bin aber ja auch so eine ruhige eher. Ach, ich bin immer lieber im Hintergrund. Das hat ja mein ganzes Leben ganz gut funktioniert. Und jetzt ist es aber ja auch so, dass es Menschen gibt, die sind halt nicht laut und präsent und die vielleicht wirklich in Anführungszeichen nicht dafür gemacht sind, auf der großen Bühne zu stehen und oder so. Aber wie können die denn trotzdem, also warum macht das aber auch die irgendwann Krankheit, nie gesehen zu werden mit ihren Ideen, mit ihren Inspirationen, nie gehört zu werden, so wie sie eigentlich möchten, nie den Raum zu bekommen, den sie sich eigentlich für sich selber wünschen? Also am Ende wollen wir ja dann doch alle irgendwie ein Stück weit präsent sein und da sein und unsere Bühne haben, oder? Also das trifft ja auch den Stetigen und den Gewissenhaften.
Das trifft auf alle Persönlichkeitsstrukturen zu. Jeder Mensch strebt nach Lob und Anerkennung. Mhm. Unabhängig seiner Persönlichkeit. Aber ich lobe oder ich will als stetiger Mensch anders gelobt werden als jetzt ein gewissenhafter Mensch in der Tiefe der Emotion oder halt eben tatsächlich auch im Ausdruck. Mhm. Ja, ich kann ein gewissenhafter kann zum Beispiel mit den Worten, bist ein geiler Typ, ja, nichts anfangen. Je nachdem, wie stark seine gewissenhafte Prägung sozusagen ausgeprägt ist, wird er dich wahrscheinlich eher schief angucken. Mhm. Und dann denken so, was meinst du damit? Mhm. Ne, ein ganz witziges Beispiel von einem anderen meiner Unternehmen und einem sehr, 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 sehr guten Freund von mir, mit dem wir das Unternehmen zusammen haben. Wenn ich ihn lobe für seine Arbeit, danke, ne, für deine Arbeit oder danke, ja, da kommt sowas zurück wie, was meinst du damit? Das ist auch mein Job. Dafür werde ich auch bezahlt. also so krass ausgedrückt. Also nochmal, jeder Mensch strebt nach Lob und Anerkennung. Und es kommt aber halt eben drauf an, wie ich lobe und wie ich anerkenne, zum einen. Zum anderen, du hast eben gefragt, wie drückt sich das aus? Ne, bevor, also es ist ja nicht so, dass, okay, ich mache einen Job und dann irgendwann, zack, bin ich irgendwie depressiv oder habe irgendwie einen Burnout, sondern es zeichnet sich ja schon vorher ab. Das sind halt eben diese ganzen Kleinigkeiten, ne, irgendwie so, ach komm, ich bleib heute mal zu Hause, mach mal einen Tag krank oder ich komme gerade irgendwie aus dem Urlaub zurück und hänge nochmal irgendwie 2 Tage krank dran. Vielleicht kennt ihr das von euch oder auch hier, ne, von Kollegen. Ich habe da auch ein ganz, 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 ganz krasses Beispiel von mir Ende 2017, wie ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, ne? Irgendwie sonntags morgens gelandet aus, wo waren wir da, in Kapstadt, Südafrika, irgendwas in der Art. Montags morgens Laptop angemacht, Rechner hochgefahren, 800 Mails im Posteingang, dann kamen die ersten 2, 3 Anrufen von Vertriebspartnern und dann dachte ich mir so, fuck you, ey. Ich bin total, total am Sack. Und ich war 2 Wochen im Urlaub, habe eine richtig geile Zeit gehabt, habe gefühlt meine Akkus wieder aufgeladen, nur um sie innerhalb von 13 Sekunden wieder komplett zugrunde zu richten. Und dann dachte ich mir, das darf es doch nicht sein. Das kann doch nicht irgendwie mein Lebensinhalt oder mein Lebensziel sein, auf 2 Wochen Urlaub alle 4, 5 Monate hinzuarbeiten und mich die restliche Zeit komplett ficken zu lassen, mental. Das darf es doch einfach nicht sein. Mhm. Und sobald, ne, das sind so die ersten Anzeichen, ey, was mache ich hier eigentlich? Ja, und ich glaube, ich habe das jetzt ein, zwei Mal aufgegriffen in Seminaren oder in Coachings die letzten Male, die wir zusammen hatten. Und habe das von einer sehr, 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 sehr guten Bekannten von mir, auch Trainerin und Podcasterin, die sagt unter anderem, es ist nie zu spät, dir die Frage zu stellen, bin ich hier, wo ich gerade bin und wo ich gerade stehe in meinem Leben, richtig? Mhm. Originalzitat, diese Frage hat keine Altersbeschränkung. Ich darf mir diese Frage zu jeder Zeit in meinem Leben stellen, bin ich hier richtig und glücklich mit dem, was ich mache?
Und ich glaube, das ist für Stetige ja auch deshalb so schwierig, weil sie ja die ganze Zeit für andere da waren, immer alles für andere gemacht haben und die das ja auch auf eine Art gewohnt sind, das weiß die stetige Person natürlich unbewusst auch und denkt, naja, aber ohne mich sind die alle dann total verloren. Also das ist ja auch, das ist ja die Bühne, die sich so eine Person auch gerne in Abhängigkeit gibt. Also dass sie sich eine Strategie entwickelt, vielleicht auch dieses gesehen werden, gehört werden, die Sucht nach Lob und Anerkennung, und Sucht klingt jetzt sehr negativ, aber das Suchen nach Lob und Anerkennung, das Bedürfnis, um das zu stillen, ist das vielleicht auch eine Bühne für den Stetigen, sich zu einem Zahnrad im System zu machen, das unverzichtbar ist, weil ne, sonst gibt's keine Wäsche mehr, kein leckeres Essen, kein weiß ich nicht, halt dieses Kümmern. Man versucht sich ja vielleicht auch, diese Person versucht sich ja vielleicht auch unbewusst, ja, unverzichtbar zu machen und sich damit einen Platz zu sichern. Also wir suchen doch sehr zu sichern, auch hier wieder ein Wording, was auch zu dieser Person passt. Und sich damit eben diesen Platz zu geben und die Bühne und den Sinn des eigenen Daseins zu geben. Und je nachdem, wie sehr ich das genutzt habe, um mein Dasein irgendwie zu rechtfertigen, sage ich jetzt mal regelrecht, desto schwerer fällt es mir ja von jetzt auf gleich zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Also, und ich gucke jetzt mehr auf mich und ich löse mich jetzt so ein bisschen aus dieser Abhängigkeit, Dinge für andere zu tun. Das ist ja wahnsinnig schwer, oder?
Definitiv. Vor allem, weil dann wahrscheinlich so Aussagen kommen wie, was ist los mit dir, du hast dich verändert.
Früher warst du nicht so.
Früher warst du nicht so. Keine Sorge, ihr Menschen da draußen, die in die Veränderung geht, hoffentlich, was ich mir sehr, 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 sehr wünsche für euch oder eventuell im Veränderungsprozess seid. Das wird immer wieder passieren. Das wird immer wieder kommen. Es ist vollkommen normal, vor allem wenn du, ein alter Trainer von mir hat immer gesagt, Stetige sind immer die zu Meetings oder zu Treffen immer Kaffee und Kuchen mitbringen, ne, so, und für das leibliche Wohl der Menschen sorgen, ne? Du organisierst einen Umzug, wer bringt Getränke mit? Der Stetige. Und auf einmal bringt er nicht mehr die Getränke mit. Und dann so, ey, was ist los? Und dann gibt es halt eben Menschen, die ganz genau wissen, wie sie gegenüber stetigen Menschen kommunizieren müssen. Und da kommt sowas wie so, ey, dein Kuchen hat immer voll gut geschmeckt. Der hat uns immer voll gut getan. Ja? Und das ganze Team war immer super, super dankbar dafür. Ne? Zack, sofort, ey, rennt derjenige oder diejenige und organisiert halt irgendwas.
Ist das nicht fies?
Das ist voll fies. Und die Sache ist ja, wenn wir ein bisschen tiefer schauen, warum Stetige so handeln und die anderen Menschen in den Vordergrund stellen, dann, das klingt jetzt eventuell ein bisschen böse, nicht gehässig, aber ein bisschen böse, dann ist es so, wenn ich mir die Grundangst anschaue eines Stetigen, dann sammeln sie mentale Schuldscheine.
Das ist spannend, das musst du einmal erklären, das finde ich sehr spannend, ja.
Weil Stetige eine enorme Angst davor haben, auf sich alleine gestellt zu sein. Nicht alleine zu sein, sondern auf sich alleine gestellt zu sein.
Das ist der Next Level von dem, was ich eben gesagt habe, praktisch, ne? Sich in so eine Abhängigkeit zu begeben, das ist jetzt ja aus der eigenen Perspektive des Stetigen, aber tatsächlich die anderen auch abhängig von sich zu machen. Ne? Mhm.
Um dann halt eben in Situationen, also stell dir mal vor, du hast irgendwie einen Freundeskreis mit fünf Menschen und du hast halt eben diesen einen Stetigen. So. Und der Stetige war bei allen vieren von seinen Freunden beim Umzug. Hat immer mitgeholfen, hat alles mitorganisiert, hat irgendwie Transport organisiert, hat irgendwie für die gekocht, gemacht, getan und so weiter und so fort. Und alle vier sind umgezogen und jetzt bist du an der Reihe. Mhm. Als Stetiger, der umzieht. So. Mhm. Und jetzt können alle vier nicht. Und du müsstest den ganzen Umzug auf dich alleine stemmen oder mit dir alleine stemmen. So. Je nachdem, wie krass deine stetige Persönlichkeit ausgeprägt ist, auch hier kann es passieren, dass du dich so sehr zurücknimmst und die Harmonie in dieser Gruppe nicht stören willst, dass du den Leuten nicht sagen wirst, ey, das hat mir extrem wehgetan, dass du mir nicht beim Umzug geholfen hast. Sondern wir sagen, ey, ist okay. Ja, ja, ich habe hier Person A geholfen. Ja, ich habe auch Person B unterstützt. Und bei Person C habe ich, Moment, ne, da wird so der mentale Notizblock ausgepackt und geblättert und geschaut. Ah, guck mal hier, ich habe hier 5 Colas, 5 Limonaden, irgendwie 6 Kästen Wasser und, keine Ahnung, Käsekuchen gebacken für alle. Und was kommt als Dank zurück? Gar nichts. Wenn du das dann nicht aussprichst oder das nicht irgendwie zutage kommt und die Leute das erfahren, dass es dir damit schlecht geht, staut sich immer wieder etwas auf und das kann dann halt eben auf lange Sicht sehr wohl zu einer Depression oder anderen mentalen Krankheiten führen.
Ja, und tatsächlich ist so eine Art von Depression, also wenn auch wenn es jetzt nur ein Beispiel ist, aber typischer auch dann für so jemanden. Ne? Also das ist jetzt niemand, der dann irgendwann auf die Arbeit kommt und mal richtig auf die Kacke haut und alle zusammenschreit wahrscheinlich. Also dass das Ergebnis des Anstauens ist von dieser Enttäuschung, sondern tatsächlich auch hier wieder mehr der Rückzug. Also dass sich das ja schon irgendwie so durchzieht, dass das Rückzug immer die erste Strategie ist, die erste Lösung ist, um zu überleben. Genau, du wolltest was sagen?
Bei dieser Persönlichkeitsstruktur definitiv. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sie sich anderen Persönlichkeitsstrukturen bedienen in solchen Fällen und denken, so, jetzt hau ich mal richtig auf die Kacke. Jetzt werde ich mal richtig laut und fange an zu schreien. Ne, wenn ich mir halt eben genau die entgegengesetzte Verhaltensdimension anschaue, des Dominanten. Ja, dass stetige Menschen dann irgendwie denken, so, ich muss jetzt tatsächlich irgendwie schreien und laut sein, um gehört zu werden. Das Spannende dabei ist aber, und da habe ich witzigerweise ein Erlebnis aus der Grundschule noch, ne, 1990 in Budenheim damals, wo ein sehr, 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 sehr ruhiger Junge irgendwann ausgerastet ist und hat mit Buntstiften auf die Lehrerin geschmissen.
Steine fände ich jetzt auch spannend.
Ja, die hast du ja weniger in deinem, okay. Mäppchen. Ja, wie oft ich das, oder wie lange ich das Wort Mäppchen einfach nicht mehr benutzt habe.
Stimmt.
Hast du dein Mäppchen dabei? Wie sah eigentlich damals dein Mäppchen aus? Kennst du diese Mäppchen, wo du draufschreien konntest?
Diese länglichen aus Stoff, die waren auch nachher richtig cool. Am Anfang natürlich alles schön sortiert, ne, in diesen Scout-Mäppchen. Dann gab es noch eins, das man noch dreimal praktisch ausklappen konnte, noch ein Einlegefach. Auch für Stetige bestimmt sehr interessant. Du kannst ganz schön Ordnung halten, gewissenhafte. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Hier Geodreieck reingepasst und alles. Ideal. Und weil ich nämlich weder S noch G bin, oder G auf jeden Fall schon mal gar nicht, also gewissenhaft, ohne jetzt ins Detail zu gehen, sah mein Mäppchen auf jeden Fall nach kürzester Zeit nicht mehr so geordnet aus, sondern ich hatte dann so ein Ramsch-Ding, wo du nie wusstest, welcher Stift da drin noch wirklich geht und wo die Kappe fehlt und wie bunt deine Finger rauskommen, wenn du
dann so ab 5., 6. Klasse, dann hast du diese Fake-Leder, Kunstleder-Dinge, wo du halt eben draufschreiben konntest, noch
genau. Wieder
unterschrieben hat und so, ne?
HDGDL,
ja. Also auf jeden Fall hat mein Mitschüler, ich weiß sogar noch, wie er heißt, mit Vornamen, hat mein Mitschüler tatsächlich für einen kurzen Moment, ich will sagen, die Kontrolle verloren und hat halt eben so reagiert, wie er reagiert hat.
Ja,
und alle waren, Sinne,
ne? Also
ja,
das,
und alle
was
waren geschockt. Sonst
kontrollieren konnte. Entschuldigung.
Alle waren geschockt. Und das Interessante ist aber, und das spiegelt sich auch in anderen Situationen wieder, ne, die ich irgendwie im Business-Contest erlebt habe, irgendwie im Verkauf oder halt eben in Meeting-Situationen und so weiter und so fort, dass dieses Verhalten nur für einen kurzen Moment anhalten kann. Weil du halt eben, ne, als Stetiger eher ruhiger bist, eher leiser im Sprechen und so weiter und so fort. Aber für diesen Moment, weil du halt eben extremst gestresst bist und aus dieser Situation raus willst, denkst, du müsstest ein Verhalten an den Tag legen, welches du normalerweise nicht an den Tag legst. Und das halt eben dann aufrecht zu erhalten, kostet dich so viel Kraft, das resultiert dann, ne, also ein einfaches Kundengespräch aus dem Einzelhandel, Kunde kommt rein, ist super erbost, hat irgendeine Reklamation, fängt an zu schreien und innerhalb von 23 Sekunden bricht er in Tränen aus. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere. Ne? Oder auch von dir selber, wenn du halt irgendwie böse bist oder sauer bist und willst halt irgendwie so ein Streitgespräch führen, dann fängst du an so, hey, was soll die Scheiße, verdammte Kacke, und hier ist alles für den Arsch, und dann zack, brichst du in Tränen aus. Weil halt dieses in Tränen ausbrechen dein natürlicheres Verhalten ist in stressigen Situationen.
Total spannend, und ich muss an der Stelle was aufgreifen, was auch recht tief geht auf eine Art, aber weil mich das selber vor einigen Wochen und Monaten zum ersten Mal nochmal ganz präsent beschäftigt hat, und zwar rutschen wir vielleicht an dieser Stelle auch gerne in ein Wording, das auch dissoziiert auf eine ganz harte Art und Weise und was noch viel weiter verbreitet, glaube ich, ist und weniger so gesehen wird als das Mann zum Beispiel, was man vielleicht auch schon mal gehört hat. Und zwar ist es der Satz, das war nicht ich. Das war nicht ich. Da war ich nicht ich selbst. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja auch so. Das war ja nicht die Persönlichkeitsstruktur, die natürliche Persönlichkeitsstruktur von dieser Person. Aber auch ein stetiger Mensch hat sehr wohl Wut in sich. Auch ein stetiger Mensch hat alle möglichen Emotionen in sich, die vielleicht bei anderen für uns deutlicher, greifbarer und ersichtlicher und spürbarer und präsenter sind, weil sie auch einfach von der Quantität, also häufiger auftauchen, ja, und deutlicher sind. Aber das heißt ja nicht, dass ein stetiger nie wütend ist oder dass der auch mal das eben raustragen muss und dass das sehr wohl vielleicht ein Teil ist, der sich so lange angestaut hat und sehr wohl auch mal da sein darf und vor allem unbedingt doch zu dir gehört. Also auch dieses Lautsein, diese Stimme beweisen gehört doch zu dir, auch als stetiger Mensch, oder? Und ich glaube, dass, ne, man ist vielleicht auch von sich selber erschrocken, und da kann ich auch von mir selber sprechen, also wo ich eine Situation hatte, die mich emotional so sehr aufgewühlt hat, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin mit mir. Es hat sich so zerrissen angefühlt innerlich, und ich dachte wirklich, es im wahrsten Sinne, es zerreißt mich innerlich, weil ich nicht mehr wusste, wohin damit, und meine Hände haben sich verkrampft, mein Kiefer hat sich verkrampft, und ich wollte nur schreien, und ich habe dann auch im Auto irgendwann, als ich alleine war, habe ich ganz viel geschrien und danach hätte ich auch immer wieder, ich war richtig erschöpft danach, also körperlich komplett am Ende. Und hätte danach auch, also oder habe danach ganz oft gesagt, das war nicht ich, da war ich irgendwie nicht ich selber. Und manchmal sind das aber genau die Teile, die viel mehr zu dir gehören, als du es vielleicht bisher zugelassen hast. Und die Strategie des Stetigseins es nicht zugelassen hat, dass du sehr wohl auch diesen Teil haben kannst, oder?
Natürlich hast du als stetiger Mensch also alle Emotionen sind blöd, aber natürlich bist du als Stetiger auch wütend. Das Interessante ist ja, wie zeigt sich das nach außen, beziehungsweise wie wirkt das? Oder wie kann ich das als Außenstehender beobachten?
Aber kann es nicht auch sein, dass Stetige gerade Wut gar nicht so gerne zulassen, weil das einfach zu ihrem sonstigen Außenbild nicht so sehr passt, wie jetzt zum Beispiel, ohne dass wir jetzt da ins Detail gehen, aber beim Dominanten, ja, wo er eben schon sagte, ist so das Gegenstück, wo das vielleicht so irgendwie normal ist. Ja, der ist halt immer laut und er regt sich halt auch schnell auf und so.
Die Wut bei Stetigen kann sich zum Beispiel in solchen Situationen zeigen, wie du es halt eben beschrieben hast, dass du, wenn du dann irgendwo alleine bist, dann anfängst zu schreien. Oder du gehst irgendwie, keine Ahnung, in den Wald und fängst da einfach an, irgendwie loszulassen und tatsächlich irgendwie einfach zu schreien, um halt eben die ganze aufgestaute Wut loszuwerden. Nochmal, um das Thema aufzugreifen, wie zeigt sich das Ganze irgendwie im Alltag? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel für alle Eltern hier, die zuhören, oder alle, die kleine Kiddies bei sich zu Hause haben.
Unsere kleinen Spiegelbilder.
Yes. Bin ich wütend auf mein Kind, ja, und bin extrem stetig, dann kann es eventuell sein, dass ich in dem Moment der Wut das nicht zeige und mich einfach umdrehe und keine Reaktion zu sehen ist. Dann schicke ich das Kind irgendwie ins Zimmer, schließe ab und ich bin dann alleine für mich. Als Dominante zum Beispiel, dann fange ich an zu schreien. Was machst du da? Hör auf damit! Lass den Lichtschalter in Ruhe! Und so weiter und so fort. Ja, auch ganz spannendes Thema, Neugier abtrainieren. Thema Neugier für die nächste oder für die nächsten Folgen. Und dann merkt das Kind, oh, Mama oder Papa ist wütend. Ja, die sehen das. Es kann passieren, tatsächlich als sehr, sehr stetiger Mensch oder stetiges Elternteil, dass ich das nicht zeige und mein Kind halt eben nicht versteht, oh, ist das jetzt Wut oder was ist das jetzt und wie soll ich mich denn jetzt irgendwie in Zukunft verhalten und das gar nicht interpretiert werden kann. Und dann wird dieser emotionale Part sozusagen überbrückt und dann kommt es dann halt wieder zu Harmonie, Hauptsache Harmonie. Ne? Und dann wird das Kind angenommen, ey, ist alles gut. Und das Kind versteht gar nicht, was ist eigentlich vorher passiert. Mhm. Warum? Weil ich meinen Gefühlen keinen Ausdruck verleiten kann.
Und das ist, glaube ich, ein Thema, das ganz, ganz viele von uns betrifft, unserer Generation auch, weil das einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten tatsächlich auch einfach nicht der richtige Platz war, um so Emotionen zu zeigen oder auch sich diese Zeit für sich zu nehmen und dieses zur Ruhe kommen. Da war eben nichts mit zur Ruhe kommen. Also das auch nur ganz kurz angerissen, dass es da nicht darum geht, unseren Eltern auch einen Vorwurf zu machen, zu sagen, ja, hätten die mir mal gezeigt, wie ich mit diesen Emotionen umgehen kann, ja, oder wie sich so eine Emotion äußern kann, dann wäre ich ja heute und so. Nee, die hatten Gründe und es ist völlig, also völlig richtig so, wie deine Eltern das gemacht haben, in deren Augen auf jeden Fall. Und darum soll es auch gar nicht gehen, sondern was es mit dir gegebenenfalls aber gemacht hat und das einfach nur mal zu verstehen, kann oft schon ein ganz anderes Licht, einen ganz anderen Blick auf deine eigene Emotionswelt und das, was du vielleicht zurückhältst und das, was eigentlich dringend an die Oberfläche müsste, damit du weiterkommst, damit du nicht mehr prokrastinierst, dass du die Dinge nicht vor dir herschiebst, andere immer in den Vordergrund stellst und, ja. Man nennt das also auch Psychoedukation, also damit überhaupt mal anzufangen, zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, was da in dir vielleicht vorgegangen ist, ja. Und wie du gelernt hast, okay, so kann ich mit Wut nicht. Es kann ja auch beides sein, ne? Vielleicht ist auch der Papa, ganz klassisches Bild jetzt mal, aber erschreckenderweise aus meiner Erfahrung mit Coaches ist es auch oft so, gewalttätige Väter in der Familie gehabt oder sowas. Und du möchtest vielleicht genau das nicht, also dass du natürlich so Wut nicht zeigst, weil du so nicht sein möchtest. Und auf der anderen Seite, vielleicht eine eher devote Mutter, die das halt überhaupt nicht zugelassen hat und gar nichts gezeigt hat. Ne? Und beides hat dir definitiv nicht gezeigt, wie du gesund mit dieser Emotion umgehen kannst. Und dann bist du natürlich auch, wenn wir nochmal vorspulen, in die Situation, dass du dann zur Arbeit kommst und einmal richtig alle anbrüllst und auf den Tisch haust, natürlich von dir selber überrascht und sagst, oh, das war ja nicht ich. So, ja. Ja, nee, Entschuldigung. Ich dachte, ich gebe dir wieder das Wort, aber eigentlich habe ich das ganz schön abgeschlossen. Genau, so, jetzt ist das, also bestimmt gibt es ganz viele Fragen dazu an der Stelle, vielleicht auch mal ganz kurz, wenn du dich in irgendeiner Weise da wiedererkennst oder ein konkretes Beispiel dazu hast oder noch eine Frage dazu hast, dann schick uns das doch super gerne mal. Also sowohl über Instagram oder über E-Mail, da findest du in den Shownotes alles, steht das drin. Da kannst du sehr, sehr gerne auch Fragen hinschicken und dann können wir in einer der nächsten Folgen mal darauf eingehen. Total gerne. Aber um mal so ein Gesamtbild davon zu geben, wo das so hinführen kann und warum ich dann vielleicht auch anfange, Dinge immer wieder vor mir herzuschieben und nicht anzugehen und andere immer wieder in den Vordergrund zu stellen, weil ich vielleicht auch Angst davor habe oder dass es irgendwann zu so einer explosionsartigen Entladung dessen kommt, was sich lang zurückgedrückt hat, sei es dann in depressiven Verstimmungen oder in Lautwerden. Oder was ist meine Angst eigentlich, dass wenn ich daran jetzt was verändere, also dass ich eben nicht mehr nur alle anderen in den Vordergrund stelle, sondern jetzt auch mal gucke, dass ich da gesehen werde. Wir hatten ja eben, okay, dass die Reaktion meines Umfelds könnte irgendwie viele Fragezeichen aufweisen, ja. aber was macht das jetzt konkret mit mir? Was passiert denn mit mir? Oder also ganz konkret, jetzt haben wir ja eigentlich schon ganz viel darüber gesprochen, halt, was das mit mir macht oder inwiefern mir das schadet. Wenn ich halt ein Mensch bin, der andere in den Vordergrund stellt und so weiter und so weiter, also wenn ich viel von dieser Persönlichkeitsstruktur oder auch Verhaltensweise oder auch Ansammlung von Lösungen und Strategien, also woher auch immer das kommt, würde ich damit sagen, aber ich verhalte mich halt aktuell so und und inwiefern kann ich denn jetzt was tun, dass ich trotzdem, also dass ich sehr wohl auch ins Handeln komme und ich dabei aber nicht eben vielleicht nicht das Gefühl habe, dass mir irgendwas passiert, also dass ich meine Sicherheit aufs Spiel setze, nur in Anführungszeichen, weil für diese Menschen ist es ja nicht ein nur, weil ich halt jetzt mal den Fokus auf mich lenke und weil ich die Projekte angehe, die ich die ganze Zeit vor mir herschiebe. Und wie kann ich das angehen, dass es sich irgendwie gut anfühlt? Oder muss es sich überhaupt gut anfühlen? Oder ich weiß nicht, also was mache ich denn da, wenn ich so stetig bin?
Also es sollte sich auf jeden Fall gut anfühlen und auch irgendwo Spaß machen und dich mit Freude erfüllen und dir halt irgendwas zurückgeben. Ja, definitiv. Auf Dauer jedenfalls. Jeder von uns hat schon mal irgendwie eine Sache gemacht, die jetzt halt irgendwie nicht so viel Spaß gemacht hat, aber das muss jetzt halt eben in dem Moment sein. Ja, kennen wir ja alle irgendwo. Aber auf Dauer solltest du halt eben dann die Sachen tun, die dich glücklich machen, die dir halt Freude bereiten und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehmen will, als sehr stetiger Mensch, und wir durchleuchten das Ganze jetzt halt irgendwie aus der Persönlichkeitsperspektive, aber vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere ja ein bisschen wieder, ja. So Menschentypen wie du und ich zum Beispiel, ne, wir setzen uns einfach ans Mikrofon und reden drauf los, ohne Vorbereitung, ohne gar nichts. Mhm. Ja, das entspricht halt eher unserer Persönlichkeit, und dann kann es halt eben passieren, dass wir in der kurzen Vorstellungsrunde meinerseits über das Wort Mann dann halt irgendwie zum Diskmodell übergehen und das Thema Perfektionismus und Prokrastination dann irgendwie erstmal beiseite schieben, ohne dass wir halt irgendwie eine ganz, ganz klare Struktur haben. Ein stetiger Mensch setzt sich erstmal hin und plant alles durch und schreibt sich alle Schritte Punkt für Punkt auf, wie gehe ich jetzt hier vor. Mhm. Als erstes mache ich das, dann das und so weiter und so fort. Um halt eben dann irgendwie das so gut wie möglich dann halt eben dann aufzuzeigen. So.
Und dazwischen ploppen noch Gedanken auf, wie, aber kann ich das wirklich? Und bin ich das wirklich? Und interessiert die Leute das wirklich? Und.
Was werden die anderen dazu sagen? Genau. Und so weiter und so fort. Und dann wird dann immer permanent auf Stopp und Wiederaufnahme, Stopp und Wiederaufnahme. Das muss ich jetzt irgendwie noch besser machen und so weiter und so fort. Was sollen bloß die anderen sagen?
Genau, weil es ist ja nicht, dass die sich einfach eine Liste runterschreiben, ne? Können und sagen, okay, ich mache einfach Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, sondern es ist super viel Trouble in diesen Leuten, ob das jetzt wirklich okay ist, dass sie das machen.
Weil sie halt auch ein sehr, sehr hohes Empathiegefühl haben. Ne? Also Empathie ist auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level, und es wird halt, wie gesagt, immer erst an die anderen gedacht. Jetzt nehmen wir aber mal an, dass du tatsächlich in der glücklichen Gabe bist oder in der Situation, dass du sonst nichts anderes zu tun hast in deinem Leben und einfach nur dich auf diesen Podcast oder auf diese Aufnahme konzentrieren kannst, dann kannst du es einmal durchplanen, wie du vorgehen willst, und dann machst du das. Das Problem ist vor allem als sehr stetiger Mensch, dass halt eben Person A oder Person B kommen und dich um etwas bitten. Mhm. Und deine Hauptantwort als stetiger Mensch ist ja, ja. Das mache ich sehr gerne für dich. So. Was wäre besser für dein Vorhaben? Nein zu sagen. Aber als stetiger Mensch ist es extrem schwierig, meiner Meinung nach, weil du ja den anderen
nicht verletzen willst.
Aber wenn ich ihm jetzt Nein sage, sind wir dann noch Freunde und mag er mich dann? Oh, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Mhm. Und da kommst du halt eben dann in Trouble, weil du verlernt hast, oder niemals gelernt hast, Nein zu sagen, ohne das Gefühl dabei zu haben, dass du jemanden halt irgendwie dann verletzt.
Ja, oder auch, also ich glaube, im Kern ist es ganz oft auch nicht geliebt zu werden, oder? Also in dem Moment, wo ich andere verletzte, setze ich ja meine Existenz insofern aufs Spiel, als dass ich riskiere, dass man mich weniger mag, das ist ja auch gerade genauso formuliert, dass man mich weniger mag und dass ich das halt verknüpfe. Je mehr ich für andere da bin, je mehr ich tue, je mehr ich abrufbereit bin, je mehr ich verlässlich bin und, je mehr ich helfe, desto ja, mehr werde ich auch geliebt. Also wir hatten das immer eben mit Abhängigkeit, also desto mehr bin ich auch wichtig für andere, aber eben auch vielleicht, desto mehr werde ich geliebt.
Also eine Sache, die du dir mitnehmen kannst von heute, aus der heutigen Folge zum Thema Sachen angehen oder halt irgendwie endlich starten oder halt irgendwie konsequent etwas machen und nicht irgendwie 3 Monate warten, bis die nächste Podcast-Folge online ist, ist definitiv lernen, Nein zu sagen. Nein zu anderen Themen, die dich von deinem Fokus ablenken oder von deinem Vorhaben. Im besten Falle kombiniert mit einer sehr, sehr transparenten Kommunikation, also warum nein, nicht einfach nur nein und dann wegnicken und dann halt irgendwie dem anderen sozusagen vom Kopf stoßen, weil dann passiert nämlich genau das, was du befürchtest als extrem stetiger Mensch, sondern ganz klar zu sagen, ey, pass mal auf, ich habe gerade dieses Projekt oder ich habe gerade diese Aufgabe, ich würde sie gerne zu Ende bringen und wenn ich fertig bin, komme ich und helfe dir bei deinem Umzug oder zum Putzen, Aufräumen und so weiter und so fort. Die Sache ist ja nämlich immer die, dass wir aufgrund dessen, Entschuldigung, jetzt habe ich wie gesagt, ne? Also dass extrem stetige Menschen nochmal extremst empathisch sind und sich in andere sehr, 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 sehr gut hineinversetzen können. Mhm. Wenn ich jetzt einen anderen stetigen Menschen mir gegenüber habe und ihm zum Beispiel sage, ey, nein, sorry, ich habe heute keine Zeit für dich, dann
liegen die sich weinend in den Armen.
Da liegt derjenige auf dem Boden, ja, in Fötusstellung. Also, er mag mich nicht. Ne? Da wird hier der Ingwertee aufgekocht und ein Kerzchen angemacht, Kuscheldecke auf die Couch und dann so, ich habe keine Freunde. Nein, das ist nicht so. Und vor allem da hilft halt eben dann eine ganz, 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 ganz klare Kommunikation. Ja. Und vor allem, wenn ich jetzt wieder das innere Kind mal ein bisschen herausholen darf, ja, es gibt genug Menschen da draußen, wenn ihnen jemand Nein sagt, dann hören die nicht das Nein von ihrem Vorgesetzten oder das Nein von ihrem Kollegen oder das Nein von einem Freund, sondern das Nein von Mama und Papa, wenn sie vorm Regal irgendwie damals beim Kaufhof oder beim Karstadt in der Spieleabteilung standen oder bei Esbella, für all diejenigen, die noch Esbella kennen, ja, der Vorreiter von Walmart. Und dann wollen sie halt irgendwie ein Lego-Spielzeug haben.
War das nicht der Realvorreiter, Esbella?
Ja, Esbella, ich mein Walmart schon. Und dann Real.
Ja, okay.
Ja. Mama, darf ich das haben? Nein, darfst du nicht. Ich will aber.
Aber wir haben jetzt gerade so und dann noch mit Esbella so abgelenkt, als wäre das irgendwie so, ne, stell dich nicht so an, du hast halt die Stimme von deiner Mama im Kopf. So ist es nicht gemeint. Also das ist tatsächlich, kannst du dir ja mal überlegen, ne, was das bei dir sein könnte. Also inwiefern triggert dich denn ein solches Nein und woran erinnert dich das? Und vielleicht ist das wirklich ein schmerzhafter Moment, auch der da hochkommt und auch da nochmal ganz kurz, weil das machen, glaube ich, Stetige auch wahnsinnig gern, die sagen, ja, bei mir, das war nicht so schön damals, aber es gibt viel Schlimmeres. Also, das war schon, ja, ist schon alles okay oder so. Also, es gibt kein Ranking für, und ich sage mal ganz bewusst, für Traumata, die in dir entstanden sind. Und das können tatsächlich auch so kleine Situationen sein, die vielleicht gehäuft auftreten, ne, dass du eben nie das bekommen hast, was du gerne gehabt hättest und vielleicht hatten aber alle anderen, die Freunde damals, die Schulkameraden oder weiß ich nicht, die hatten das, du hast dich dadurch nicht zugehörig gefühlt und deswegen war dieses Nein für dich viel mehr als nur ein Nein, sondern es war ein Nein zu deiner Dazugehörigkeit zu deinen Freunden oder und. Also das kann ja schon größere Kreise ziehen oder halt in die Tiefe gehen, ja.
Ja, definitiv. Also es ist jetzt nicht ausschließlich so, sondern unter anderem ein möglicher Ursprung. Mhm. Auch weil ich das halt eben aus dem sehr, sehr, sehr privaten Umfeld kenne oder halt eben aus einem sehr guten Freundeskreis, dass wenn ich zum Beispiel Nein sage zu bestimmten Personen, dass dann halt immer eine Reaktion kommt, als ob irgendwie, keine Ahnung, ich gerade der Vater von dem jeweiligen bin oder die Mutter.
Ja, das stimmt schon. Und also was mir auch aufgefallen ist, weil vielleicht hast du schon mal gehört, du musst dich nicht immer erklären, ja? Du darfst für dich einstehen und was du sagst, ist für dich Gesetz, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und deswegen hör auf dich anderen zu erklären und dich zu rechtfertigen. Ich sehe das insofern kritisch, als genau wie du auch eben sagtest, es ist manchmal total schön und angenehm für dein Gegenüber, gerade dann, wenn das eine konträre Verhaltensweise zu dem ist, wie du dich sonst gegeben hast, wenn du einfach mit dieser Person sprichst. Also für mich ist das einfach Kommunikation und keine Schwäche, jemandem zu erklären, warum. Jetzt kannst du nur ganz kurz vor deinem inneren Auge dir vielleicht zwei verschiedene Arten von Körpersprachen dabei vorstellen. Und ich glaube, dann driftet es nämlich entweder beim ersten Bild ein bisschen in Erklärung und Rechtfertigung und Schwäche, wenn nämlich jemand sich so ganz viel windet und ganz nervös wird und die Hände greift und drückt und die Mimik macht auch so ganz viel, so ein Gefühl von es tut mir leid und Ekel und Angst und alles im Gesicht abzulesen und du weißt überhaupt nicht, wie du jetzt dieser Person das so sagen sollst und wie du jetzt die richtigen Worte dafür findest und so. Ja, also so eine Person hält sich körperlich auch anders als jemand, der sehr wohl erklärt, genauso wie du es eben gesagt hast, hör mal, ich habe ein neues Projekt gestartet. Und wenn du dabei aufrichtig bleibst und mit deinem Körper diese Klarheit sehr wohl kommunizierst, dann finde ich es mehr als okay, dich zu, nennen wir es rechtfertigen oder dich, weil irgendwo ist es ja ein Rechtfertigen, also sprich, du nimmst dir gerade das Recht von dir selber und von dem Gegenüber raus, dass du gerade dein Ding machst und nicht sofort springst. Also du möchtest ja irgendwie, du bittest auf eine Art ja auch um Erlaubnis, du hast nur vorher schon die Entscheidung getroffen und du teilst sie jetzt dem anderen praktisch mit durch deine Erklärung, warum. Und wenn du dir eben, ja genau, die andere Möglichkeit vorstellst, jemandem zu erklären, hey, pass mal auf, ich habe mir das in das Projekt gesetzt, ich möchte das jetzt gerne machen, danach bin ich gerne für dich da und du bist dabei gerade und aufrichtig, dann ist es nochmal eine ganz andere Form von, dann ist es einfach Kommunikation. Und ich finde, davon kann es gar nicht genug geben. Ja.
Dem stimme ich zu.
Vielen Dank. Blitze voraus. Das wollte ich auch mal irgendwann noch aufnehmen. Eine Verkehrs-App für dich. Gemerkt, also ich habe ja auch schon eingeleitet, ich habe auch diese Podcast-Folge sehr, sehr lange rausgezögert. Das hing einmal tatsächlich auch mit Prioritäten einfach zusammen. Also es ist jetzt ja in meinem Fall nicht so, dass ich mich davor scheue, Podcasts aufzunehmen. Es ist nämlich 1:1 so, wie Atta auch gerade sagte. Wir haben uns exakt gar nicht wirklich vorbereitet, sondern ich glaube, wir haben einen so großen Pool an Dingen und Erfahrungen mittlerweile mit Coaches zu arbeiten, sowohl ich schon, bevor ich dich kannte und du, bevor du mich kanntest und jetzt auch aus gemeinsamen Erfahrungen von Bodycode und Deep Dives und was wir so machen. Und ich glaube, ich finde es ganz, ganz wertvoll, gerade auch sich gar nicht das so krass durchzuscripten, sondern aus den Situationen, die wir ja kennen, die ja offensichtlich, und das auch nochmal ganz wichtiger Punkt für dich, die ja offensichtlich nicht nur eine Person betreffen, sondern eben Hunderte und Tausende und Zigtausende da draußen, denen es genauso geht wie dir. Ja.
Du kannst auch einfach mal ein Beispiel aus deinem Leben dir mal vornehmen oder dir mal anschauen, ob jetzt irgendwie aus diesem Jahr oder aus letztem Jahr oder von vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren Sachen, die du dir mal vorgenommen hast, die du mal umsetzen wolltest und es nie dazu gekommen ist. Ne? Ich habe gehässig immer erzählt aus 2021, wenn mich die Leute gefragt haben, ja, wie war dein Jahr und was ist so passiert, habe ich denen immer gesagt, hätte ich alles durchgenommen, was ich mir vorgenommen habe, also beziehungsweise hätte ich alles durchgezogen, was ich mir vorgenommen habe, dann wäre ich ein voll tätowierter Harley-Davidson fahrender DJ geworden. Ja. Habe ich mich tätowieren lassen letztes Jahr? Nein. Habe ich Motorradführerschein gemacht? Nein. Habe ich mir DJ-Equipment gekauft? Nein, habe ich nicht. Warum? Weil meine Prioritäten anders gelegen haben. Und nimm dir mal ein Beispiel aus deinem Leben, ob es jetzt ganz klassisches Beispiel, abnehmen, ne? Gewicht verlieren, sportlicher sein, irgendwie ne? Mehr Fußball spielen, mehr joggen gehen und so weiter und so fort. Oder Business starten, in die Selbstständigkeit gehen und so weiter und so fort. Menschen wissen meistens, was sie machen müssten oder kennen die Vorgehensweisen.
Total.
Haben das auch in dem ein oder anderen Bezug schon mal auch gemacht. Machen es aber trotzdem nicht. Und dann kommen wir immer wieder auf das Hauptthema oder die Hauptfrage: Warum willst du das?
Yes.
Was ist dein Scheiß Warum dahinter? Und ich werde nicht müde, davon zu erzählen und zu berichten. Nicht nur hier in dieser Folge, sondern auch in vielen, vielen anderen Folgen, die noch kommen werden.
Ja.
Was ist dein Warum?
Ja. Und weil ich weiß, dass das auch ganz, ganz schwer sein kann, das einfach mal so runterzuschreiben. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, es war definitiv alles andere als so, dass man mir diese Frage gestellt hat und ich einfach einen Stift genommen habe und ich mein Warum aufgeschrieben habe und seitdem ist es mein Warum. Sondern Das ist so ein krasser Prozess gewesen, genau das herauszufinden. Und es gibt eine Möglichkeit, da auch anders ranzugehen, oder ich möchte dir mal vielleicht noch eine andere Form der Fragestellung an dich selber mitgeben, was du mal probieren kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der gerne Dinge für andere tut, der eben zum Beispiel die ist, die immer Kuchen backt oder die halt andere Bedürfnisse gerne nach vorne stellt, dich erstens mal zu fragen, auch hier schon mit der Warum-Frage, aber also im Kern, warum backe ich eigentlich diesen Kuchen? So, und dann wird dir eine Antwort kommen, ja, die mögen das alle so gern. Okay. Warum backe ich diesen Kuchen? Warum backe ich diesen Kuchen? Und dir diese Frage immer und immer wieder zu stellen. Also hier geht es jetzt nämlich noch gar nicht um den Veränderungsprozess, sondern um das erstmal Betrachten deiner bisherigen Verhaltensweisen, die ja offensichtlich, obviously, wie wir New Kids sagen, dafür sorgt, dass du nicht in diesen Veränderungsprozess gehst. Und deswegen erstmal zu analysieren, okay, wenn ich mein Warum, um ein neues Ziel zu erfüllen, nicht so einfach formuliert krieg, vielleicht kann ich mal gucken, warum mache ich denn das, was ich bisher tue? Und vielleicht noch eine bisschen tiefgreifendere Frage dazu, inwiefern schützt mich denn meine bisherige Verhaltensweise vor etwas? Oder wovor schützt mich denn meine bisherige Verhaltensweise? Inwiefern ist mir das dienlich und wichtig, dass ich so bin? Also für einen Teil in mir ist es ja offensichtlich ganz, ganz wichtig, dass ich mich so verhalte, dass ich so bin. Und das sind Fragen, die kann man für sich selber, die kann man mal für sich beantworten.
Das finde ich eine sehr schöne Aussage. Man sollte das definitiv bedenken.
Man sollte das tun. Ja gut, in dem Fall tatsächlich, ich habe das hinter mir, in Anführungszeichen, auch da gibt es immer wieder neue, genau wie du auch sagst, ne, nur weil ich mir irgendwann mal was vorgenommen habe oder dann auch was erreicht habe, ist es ja nicht getan. Es gibt immer wieder neue Hürden und die machen aber Spaß. Und ich bin wahnsinnig neugierig auf alles, was sich mir da auch immer wieder zeigt und dass ich immer tiefer da blicken darf. Und ich stelle mir die gleichen Fragen tatsächlich schon auch immer mal. Ja.
Ein weiterer Punkt, den du mitnehmen darfst, ist das Thema Druck. Nimm dir selber den Druck raus.
Mach mal Druck.
nimm dir selber den Druck raus und setze dir nicht zum Ziel, dass du innerhalb jetzt von 3 Monaten irgendwie dein großes Lebensziel halt irgendwie findest. Bei mir hat es 2012 angefangen und so bis 2018, 19 ungefähr, also 7 Jahre, hat diese Reise gedauert, in der ich herausfinden durfte, warum bin ich hier und was will ich eigentlich mit meinem Leben so anfangen. Es gibt auch genug Menschen, oder ich habe mittlerweile einige Stimmen gehört oder einige, sei es jetzt Memes oder halt irgendwie aus Diskussionen heraus Menschen gehört, die gesagt haben, so scheißegal, die Suche nach diesem Warum geht mir so auf den Sack und so, und ich will einfach leben. Ja, um Gottes Willen, so, ist auch okay, ja. Ich bin da niemand, der irgendwie sagt, so, nee, du musst auf jeden Fall dein Warum finden. Aber wenn du zu mir kommst oder zu uns kommst und sagst, ja, ich will gerne das und das und das und das machen, dann sei darauf gefasst, dass wir dir diese Frage stellen werden. Ansonsten brauchen wir nicht weiter zusammenarbeiten.
Ja. Ja, es ist tatsächlich, so, dass es sein kann, dass du irgendwann in so einen Strudel gerätst, weil du immer das Gefühl hast, das ist es noch nicht. Also du findest vielleicht ein Warum, und ich glaube, ich notiere mir das auch auf jeden Fall mal noch als andere Podcast-Folge, weil das ist ein Riesenthema. Atta hat es ja im Grunde gerade schon gesagt, wie du nicht Gefahr läufst, da in so eine Schule zu geraten, nämlich mal in allererster Linie, nimm den Druck raus. Und jeder einzelne Schritt, von dem du, den du in diesem Moment notierst, der ist genau richtig. Und es ist genauso wichtig, dass du es so aufschreibst. Und ja, vielleicht kommt da noch was, vielleicht ist das dann noch nicht das, ne, das Endergebnis, aber du wirst es auch jetzt gar nicht produzieren können, wenn du nicht mal irgendwo anfängst. Und dann ist das erstmal das beste Ergebnis, das du gerade generieren kannst. Yes.
Vielleicht so als kleine Abschluss-Anekdote beziehungsweise ein paar Denkhinweise. Auch hier, vielleicht kennst du das ja, ob es jetzt von dir ist oder aus deinem Umfeld, so ein klassischer, ich versuche da mal keine Wertung reinzulegen, ein klassischer, normaler Lebenslauf mit Schule, Hochschulabschluss, irgendwie studieren oder Ausbildung, und dann fängst du einen Job an und machst halt diesen Job seitdem du halt irgendwie 16 bist oder halt irgendwie 21. Haben wir das letztens irgendwo gehört? Ich habe ja vor dem Gymnasium eine Realschule besucht in Mainz-Gonsenheim auf der Kanonikus-Kirche-Realschule. Habe meinen Realschulabschluss gemacht mit 16 und hatte einige Mitschüler, die haben dann eine Ausbildung angefangen zum Einzelhandelskaufmann und waren dann, seitdem sie 16 sind, halt eben im Job und machen diesen Job immer noch. Ja. Sind jetzt halt irgendwie 39, 40, 41 und sind halt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt seit 30 Jahren halt eben in diesem Unternehmen. Für mich unvorstellbar, aber es auch das ist okay. Aber jetzt nochmal, ne, zurück zur Story. Du machst deinen Abschluss, Schulabschluss, ob jetzt Realschule oder Abitur oder was auch immer du gemacht hast, gehst studieren, machst deine Ausbildung und gehst dann irgendwie arbeiten und dann bist du halt irgendwie 30, 35 Jahre alt und denkst dir so, boah, irgendwie, ist mein Leben irgendwie, irgendwas fehlt da. Ne? Ich hasse Montage, ich hasse meinen Job, ich hasse mein Leben und so weiter und so fort. Da ist es doch so als kleiner Denkanschluss doch vollkommen okay, wenn du sagst, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll in meinem Leben und ich bin irgendwie unglücklich. Ja, du hast Angst. Ja, du brauchst irgendwie diese Sicherheit. Vielleicht hast du Familie, vielleicht hast du irgendwie jemanden, um den du dich kümmern musst und so weiter und so fort. Aber wie verrückt ist es denn, so weiterzuleben die nächsten 10, 20, 30 Jahre und dein Leben tatsächlich zu vergeuden, statt mal 12 Monate, also ein Jahr dir zu nehmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ich kündige meinen Job oder ich lasse mich irgendwie, keine Ahnung, ich lasse mich kündigen und so weiter und so fort, da gibt es genug Möglichkeiten, was das Finanzielle angeht, sagen wir es mal so, um mal was anderes auszuprobieren, um etwas anderes zu machen. Und auch da, ne, klar, wenn du alleine bist, Single, keine Ahnung, oder halt eine Partnerin, einen Partner hast und so weiter und so fort, ist es definitiv nochmal was anderes, als wenn du Familie hast mit 3 Kindern, die du versorgen musst und so weiter und so fort. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Und auch da wieder, wenn du in die Kommunikation gehst mit deiner Familie, wenn du die Unterstützung dir einholst, auch von deinem Umfeld, dann nimm dir die Chance, ergreif dir die Chance, diese 12 Monate mal auszuprobieren. Und wenn du deine 20, 25 Jahre Arbeitserfahrung noch hast, ja, und wir haben gerade einen relativ guten Arbeitsmarkt, so wie ich das irgendwie mitbekomme, weil ich auch viel mit Unternehmern spreche, viel mit Unternehmern arbeite und trainiere. Viele von denen sind irgendwie auf der Suche nach guten Arbeitskräften oder generell nach Leuten, die halt irgendwie eine gute Arbeit leisten können. Wenn du gut bist in dem, was du tust und dieses Jahr dann halt eben nicht von Erfolg gekrönt ist, kannst du dir hinterher immer wieder einen anderen Job suchen. Also trau dich und gehe gerne dieses, und ich sage bewusst dieses Wort, gehe dieses Risiko ein und probier es mal aus.
Und dazu müssen sich ganz viele tatsächlich Hilfe erstmal holen von außen, sei es mal jemand, der sich um das Kind kümmert, sei es mal jemand, der dafür aber dann die Wohnung wischt oder weiß der Geier was. Und da finde ich es auch ganz interessant, dass so S-Leute, wo die ja so empathisch sind und so viel für andere tun, was das angeht, so krass egoistisch sind, weil es gibt vielleicht auch andere, die gern was für dich tun würden. Und das sind oft die, die so gern Dinge für andere tun, schlagen aber dann Hilfe gern aus. Und das ist voll fies, weil du weißt doch selber, wie gern du auch anderen hilfst und dass dir das gut tut. Also gönn es doch auch anderen, die Person für dich zu sein, die dir hilft und die dich jetzt mal unterstützt. Ja. Sonst müssen sich die Menschen um dich herum vielleicht irgendwann aus einem viel unschöneren Grund um dich kümmern, wirklich. Ja.
Vor allem auch zu der kleinen Anekdote vorhin. Nochmal ein kleiner Hinweis beziehungsweise ein kleiner Punkt. Falls du eventuell nicht zu 100% klar bist, was du machen willst in diesem Jahr. Ich verspreche dir, aufgrund dessen, dass du deinen normalen Job beiseite legst und dich nicht mehr um Hinz und Kunst kümmern musst, werden Ressourcen frei. Du schaffst dir Energie, du schaffst dir Raum und du schaffst dir Zeit, um eben andere Gedankengänge anzustoßen, die irgendwo in dir schlummern. Und vor allem, wenn du dann in Richtung deines Themas halt irgendwie hintendierst oder hinarbeitest, wirst du Menschen und Situationen in dein Leben hineinziehen, die dir aufzeigen werden, ey, guck mal, hier ist eine Möglichkeit oder hier ist eine Situation. Du wirst die Menschen in dein Leben ziehen, die dich unterstützen und die dir bedienlich sein können, dann darfst du auch diese Hilfe gerne annehmen.
Yes. Und wenn du dann merkst, oh, ich habe da echt krasse Blockaden und ich ziehe hier irgendwie nichts und niemand an, die ich gerne hätte, Dann kommst du natürlich zum Bodycode im September. Am 10. und 11. Da treffen wir uns live und verbringen zwei absolut sensationelle Tage. Selbst wenn du bis dahin schon einige Schritte gegangen bist, selbst wenn du in den letzten Jahren schon einige Schritte gegangen bist, selbst wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung schon vieles gemacht hast, Dinge dir geholfen haben, andere vielleicht nicht. Ich kann dir versichern, und das ist das Feedback unserer Teilnehmer immer wieder, das, was wir da machen, gibt es so am Markt nirgends. Und bisher war es so, dass die Leute immer gesagt haben, spätestens am zweiten Tag war ich komplett geflasht und es hat mich einfach nur von den Socken gehauen. Dieses Mal werden sie das vom ersten Tag auch schon exakt so sagen. Genau. Du als Podcast-Hörer bekommst immer 20% auf alles, was ich im Rahmen von Success in Motion anbiete. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge, auch das verlinke ich dir alles in den Shownotes. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann ganz bald mal live. Außerdem bedenke nochmal, was ich eben in der Mitte schon mal gesagt habe, wenn du Fragen zu irgendwas hast, irgendein Anliegen, dann schick uns das super gerne zu. Wir werden jetzt regelmäßig wieder Podcasts aufzeichnen, entweder ich alleine oder auch mit dem Anta zusammen. Und freuen uns natürlich, wenn wir da ganz gezielt weiterhelfen können. Wenn du sonst jemanden kennst, der sich auch für diesen Podcast interessieren könnte oder dem dieser Podcast weiterhelfen könnte, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du die Folge weiterleitest und somit noch mehr Menschen eine Hilfe bist. Wie schön. Genau, ich sage an der Stelle schon mal Tschüss und werde das letzte Wort dem lieben Athanasius überlassen. Dankeschön, bis bald.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dir, Veronika, vielen lieben Dank, dass ich hiermit meine allererste Podcast-Folge aufnehmen durfte und konnte, ohne viel Vorbereitung. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann einige Folgen aufnehmen, ob die Zuhörer dann erraten, welche Folge war vorbereitet und welche nicht. Da gerne dazu ein Feedback. Passt auf euch auf, habt euch lieb, bewegt euch, bewegt was. Und wir hören und sprechen uns dann hoffentlich bald wieder.